Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dirksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir merken, dass sie auf bestimmte Fragen keine direkten Antworten gibt. Letzten Samstag zum Beispiel sprachen wir über den Verbleib der Bundeslade und fragten uns, was mit ihr wohl geschehen sei. Auf diese Frage jedoch gibt uns die Bibel keine genaue und direkte Antwort. Also mussten wir den Fußspuren der Bundeslade in der Bibel folgen, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Heute soll es wieder um ein Thema gehen, das nicht direkt von der Bibel angesprochen wird, nämlich die Polygamie, das Zusammenleben mehrerer in Ehe geschlossener Personen, meistens zusammengestellt von einem Mann und mehreren Frauen. Obwohl wir dieses sehr viel im Alten Testament wiederfinden, ist nirgendwo ein direktes Verbot der Polygamie zu finden. So sehr wir heutzutage auch davon überzeugt sind, dass die Polygamie verboten und unbiblisch ist, müssen wir zugeben, dass sie nirgendwo in der Bibel als Sünde verdammt wird. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie praktizieren sollten, es heißt nur, dass wir es erneut mit einem Thema zu tun haben, bei dem es verlangt wird, zwischen den Zeilen der Bibel lesen zu müssen, um uns dem zu nähern, was wir als biblisch korrekt ansehen. Denn vieles kann biblisch sein, wie die Polygamie beispielsweise. Aber nicht alles, das biblisch ist, ist auch biblisch korrekt. Wenn es um die Polygamie in der Bibel geht, dann ist es wohl lange schon keine Frage der Praxis mehr. Die Personen, die sich der Bibel nähern, um in ihr eine Rechtfertigung für diese Praxis zu finden, sind sehr wenige. Es ist wohl eher eine Frage der Moral. Immer wieder hört man Personen diese Frage stellen. Wenn Gott uns eindrücklich sagt, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist, warum erlaubt er dann die Polygamie im Alten Testament? Wenn wir in den ersten Kapiteln des ersten Buches von Mose lesen, merken wir, wie die ersten 5 Generationen nach der Schöpfung die Monogamie auslebten, das heißt, die ersten 5 Generationen kannten etwas wie die Polygamie nicht. Erst in der 6. Generation wird ein Mann erwähnt, der anstatt eine Frau 2 zu sich nahm. Wenn wir einen genaueren Blick auf ihn werfen werden, kann uns das helfen, diesem Thema einen biblischen Anhaltspunkt zu verleihen. In 1. Mose Kapitel 4, die Verse 19 bis 24, lesen wir folgendes. Lamek aber nahm 2 Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain. Der machte die Werkzeuge für alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naama. Und Lamek sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lameks, hört auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamek 77-mal. Wenn wir diesen Text lesen, sind wir vielleicht erst einmal etwas verwirrt. Er scheint ja gar nicht direkt auf die Polygamie einzugehen. Er scheint nur am Rande erwähnt zu sein. Zudem scheint es ja hier von einem äußerst erfolgreichen Mann zu berichten. Wenn wir einen kurzen Blick auf seine Geschichte werfen, dann finden wir nämlich Folgendes vor. Er war der Mann von 2 Frauen. Er war der Vater von 3 Söhnen und einer Tochter. Seine Söhne waren Pioniere der ersten Weltwirtschaft, würden wir heutzutage sagen, wenn wir mal Jabal nehmen. Er war ein Viehzüchter und Nomade. Jubal, der Bruder von Jabal, war ein Zither- und Flötenspieler. Also er stellte diese Instrumente her, er war ein musikalisches Genie und erfindete Instrumente. Tubal-Kain, dann der Sohn der anderen Frau, war der die ersten Werkzeuge herstellte für die Erz- und Eisenschmiede. Und dann hatte er noch eine Tochter. So, er war also der Vater von sehr einflussreichen Männern und von einer schönen Tochter. Diese Männer, seine Söhne, waren Personen, die das Leben und das Arbeiten auf Erden vereinfachten. Und zu guter Letzt steht noch geschrieben, dass er 77-mal gerecht werden soll, wobei sein Urvater, also Kain, nur 7-mal gerecht wurde, so wie es dann von Gott bestimmt wurde. So, es scheint, als ob Gott ihm noch besser beisteht oder noch mehr beisteht, als seinem Vorfahren Kain. Wieso also segnet Gott einen Mann, der als erstes auf die Idee kam, mehrere Frauen zu sich zu nehmen, mit einem dermaßen erfolgreichen Lebenslauf? Schauen wir uns sein Leben etwas genauer an, merken wir aber bald, dass sein Verzeichnis alles andere aufweist, als es uns zu vermitteln scheint. Wenn wir ein Profil von Lamech machen sollten, müssten wir Folgendes erwähnen. Erstens, er war ein brutaler Mann, denn er sagt von sich selber, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling, also das heißt ein Kind oder ein Jugendlicher, für meine Beule. So, er war ein Mörder, genau wie Kain. Zweitens, er war ein selbstgerechter Mann. Er sagt, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Dieses sagt Lamech von sich selbst, das sagt nicht Gott. Im Falle von Kain sagte Gott, dass er ihn 7-mal rächen würde. Hier aber ist es Lamech, der es von sich selber behauptet. Er selbst stellt sich somit über Kain und auch über die Gerechtigkeit Gottes. Denn Gott hatte seine Gerechtigkeit über Kain ausgesprochen und gesagt, dass er ihn 7-mal rächen würde. Das kann bedeuten, dass, wenn jemand Kain etwas anhat, dem würde Gott bis in die 7. Generation Unglück bereiten. Jetzt kommt Lamech auf und sagt von sich selber, dass Gott ihn 77-mal rächen würde, ohne dass Gott dieses angeordnet oder zugestimmt hatte. Und drittens, er war ein überheblicher Mann. Wahrscheinlich, weil seine Söhne so viel Erfolg hatten, denn wenn man sein Profil so anschaut und die Söhne, die er hatte, dann waren diese höchstwahrscheinlich hoch angesehen, denn sie vereinfachten das Leben auf Erden. Sie waren Genies, sie waren Erfinder. So, wenn wir sein Profil zusammenfassen sollten, dann müssten wir sagen, dass er äußerst brutal und ein moralisch korrupter Mensch war, denn er kämpfte gegen einen Jugendlichen, der gegen ihn natürlich keine Chance hatte. Das ist, was uns der Text von diesem Mann sagt. Das ist das Profil des ersten Mannes, der 2 Frauen zu sich nahm. Dann aber kommt etwas Unerwartetes. Das Geschlechtsregister von Kain und seine Nachkommen nimmt ein Ende. Mit den Worten Lamechs hört es auf. Danach kommt keiner mehr, niemand. Lamech war der letzte Nachkomme Kains. Nach seinen Worten beginnt der Text, das Register von Adam wiederzugeben. Aber in diesem Register fallen 2 Dinge sehr auf. Erstens, die Nachfolger Kains werden nicht aufgelistet, sondern nur die von Seth, dem dritten Sohn von Adam. Und zweitens, das Register von den Nachkommen Adams geht bis hin zu Noah, dessen Geschichte dann später weitererzählt wird. Aber Kains Register geht nur bis Lamech. Dann hört es auf. Es wird nichts weiter von den Nachkommen Kains oder Lamechs berichtet, das heißt, es gab keine Nachkommen. Mit ihnen hörte die Geschichte auf. Dieses wird in der hebräischen Literatur als die tragische Stille verstanden. Diese wird bei Personen angewandt, denen soziale Ehrerbietung und Achtung galt, weil sie den Standard eines guten Lebens erfüllten und meist gar übertrafen, am Ende aber von Gott mit einem unwürdigen Tod bestraft wurden. Ein unwürdiger oder unbedeutender Tod charakterisiert sich mit einer kurzen Beschreibung, die keineswegs der längeren Beschreibung des Lebens gerecht wird. Ein Beispiel davon ist der König Salomo. Sein Leben wird in unzähligen Versen und Kapiteln beschrieben und als er dann aber im Ungehorsam starb, wird sein Tod nur nebenläufig erwähnt. Im Fall von Lamech jedoch wird sein Tod nicht einmal erwähnt. Es wird beschrieben, wie er alles hatte und ihm eine ewige Nachkommenschaft gesichert war, und dann kommt die tragische Stille. Das Nichts. Wenn wir dann im 6. Kapitel vom 1. Buch Mose lesen, weshalb Gott die Sintflut schickte, dann merken wir, dass es gerade wegen Personen wie Lamech war. In 1. Mose Kapitel 6, die Verse 11 bis 12, sagt es folgendermaßen: Die Erde aber war verdorben vor Gott und erfüllt mit Gewalttaten. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alle Menschen hatten ihre Wege verdorben. So, was Gott sah, war eine verdorbene Menschheit, eine gewalttätige Menschheit. Genau das, was Lamech repräsentierte. Wir können uns also sicher sein, dass Lamech und seine erfolgreiche Familie in den Fluten zur Zeit Noahs umkamen. Aber was hilft uns dieses, wenn wir über die Polygamie sprechen? Wir haben im Alten Testament mehrere große Männer, die Polygamie verübten, aber nur ein ganz paar von ihnen wurde dieses nicht zum Verhängnis. Gott spricht zu uns nicht nur über direkte Aussagen der Bibel, sondern auch durch die tragische Stille. Es hat viel zu sagen, dass die erste Person, der die Idee einer Polygamie in den Sinn kam, das Profil einer von Gott verachteten und selbstverliebten Person hatte. Auch wird uns durch die ganze Schrift immer wieder am Rande erzählt, was die Selbstliebe, die letztendlich die ist, die zur Polygamie führt, mit uns Menschen macht. Denn die Selbstliebe führt zur und stärkt sich durch die Polygamie. Dieses möchte ich nochmal wiederholen. Die Selbstliebe führt zur und stärkt sich durch die Polygamie. Das sehen wir bei David. Ein Mann vieler Frauen meint plötzlich, er dürfe sich nach Belieben jegliche Frau zu eigen machen. Auch bei seinem Sohn Salomo war das ein Problem. Denn er ließ sich von seinem Frauenwahnsinn in die Irre führen und errichtete Gebetshäuser für deren Götter. Und so gibt es noch genug andere Beispiele im Alten Testament, wo das Haben von mehreren Frauen meist ein Zeichen eines verwirrten Herzens war. Genau wie bei Lamek. Die Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hatte, das Erschlagen von Männern und von Jünglingen, das stolze Auftreten und das sich über die Gerechtigkeit Gottes stellen, werden alle durch die tragische Stille, durch das tragische Schweigen der hebräischen Literatur verurteilt. Warum sollte es dann bei der Polygamie anders sein? Im Willen Gottes war es nie vorgesehen, dass sein Volk, seine Leute, mehr als eine Frau haben sollten. Indem er die Generation Lameks in den Fluten vernichten lässt, erhofft er sich, eine neue und ihm wohlgefällige Menschheit zu erschaffen, doch auch das hält nicht lange an. Schon bald verfallen auch diese wieder denselben Sünden ihrer Vorfahren, der Selbstliebe und allem, was diese mit sich bringt. Als Gott dann Ordnung im Volk Israel schaffen möchte und sie als Volk stark und mächtig macht, gibt er folgende Anordnungen für die Könige, die über sie regieren sollen. Das finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 14 bis 17. 5. Mose 17, 14 bis 17. Dort heißt es folgendermaßen: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, und es einnimmst und darin wohnst, und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben, so sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Du sollst aber einen aus deinen Brüdern zum König über dich setzen. Du darfst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nur, dass er nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu vermehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen haben, dass sein Herz nicht abgewandt werde, und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Er soll auch nicht viele Frauen haben, steht hier, dass sein Herz nicht abgewandt werde. Aus den Geschichten her wissen wir natürlich, dass es die Könige waren, die sich am wenigsten an diesem Gebot gehalten haben. Es ist sogar so, dass zwei der drei Könige, die Israel hatte, die Rekordhalter der Bibel sind, wenn es um die Anzahl der Frauen geht, die sie hatten. Wer sich aber nicht von den menschlichen Beispielen blenden lässt, sieht ganz deutlich, dass Gott nicht dafür ist, dass ein Mann zwei Frauen hat. Wir finden nur eine einzige Ausnahme, in der Gott es nicht nur begutachtete, sondern sogar befahl oder anordnete, zwei Frauen zu haben. Da geht es nämlich um die sogenannte Leviratsehe, auch Schwagerehe genannt. In 5. Mose 25, die Verse 5 bis 10 lesen wir, dass es zum Gehorsam Gott gegenüber gehörte, die Frau des Bruders zu heiraten, wenn diese verwitwet und ohne Kinder blieb. Das heißt, wenn mein Bruder stirbt und seine Frau ohne Kinder zurücklässt, dann ist es meine Pflicht, sie zu meiner Frau zu nehmen. Ich darf mich in dem Fall nicht dagegen weigern, denn es ist ein Gebot, das zum Schutz der verbliebenen Frau aufgestellt wurde. Die Frau hingegen darf dieses Recht ablehnen, wenn sie es nicht für nötig hält. Jetzt kommt uns vielleicht die Frage auf, wieso würde Gott so etwas anordnen und gilt das dann auch bis heute noch? Nun, wir müssen verstehen, dass es für eine Frau in Zeiten des Alten und des Neuen Testaments oft sehr schwierig war, sich zu unterhalten oder sich am Leben zu halten, wenn sie nicht einen Mann oder Söhne hatte, die sie versorgen konnten. Deshalb wird hier auch ausdrücklich unterstrichen, dass dieses Recht nur den Frauen galt, die ohne Kinder verblieben waren. Oft konnte es nämlich ein Zeichen der Unfruchtbarkeit sein, wenn eine Frau ohne Kinder verwitterte. Und im Volk Israel war das als Unsegen Gottes angesehen und solche Frauen wurden oft ihrem eigenen Schicksal überlassen, sobald ihr Mann verstarb. Um dieser Ungerechtigkeit entgegenzukommen, stellte Gott dieses Gebot auf. Aber in der ganzen Bibel ist dieses die einzige Ausnahme zur Monogamie, die von Gott begutachtet wurde. Und heutzutage, wo die sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten beinahe gleich sind für Mann und auch für Frau, verliert dieses Gebot seine Relevanz. Zudem glaube ich, dass dieses Gebot von Gott begutachtet wurde, weil es nicht der Selbstliebe, sondern der Nächstenliebe diente. Die Frau deines Bruders zu deiner eigenen zu nehmen, damit sie nicht alleine verbleibt und verhungert, tust du nicht aus Selbstliebe, sondern aus Aufopferung und Hingabe zur Nächstenliebe. Das ist, was das Alte Testament im Groben und Ganzen so bezüglich der Ehe und der Polygamie aussagt. Und obwohl wir heute eigentlich mehr oder weniger nur über das Alte Testament sprechen wollen, möchte ich jetzt zum Schluss noch kurz zwei Texte aus dem Neuen Testament weitergeben, wo wir erneut die Bestätigung dafür finden, dass Gott will, dass die, die an seinem Reich mitarbeiten, nur eine Frau haben. Die Texte finden wir in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 6. 1. Timotheus 3, Vers 2 und 1. Titus 1, Vers 6. Ich möchte diese Texte nicht lesen, aber dort schreibt Paulus die Eigenschaften auf, die ein Leitender der Gemeinde erfüllen muss, um seinen Dienst am Herrn auszuführen, und dort wird nochmals ausdrücklich betont, dass er der Mann einer einzigen Frau sein soll. So, wir sehen im Groben und Ganzen im Panorama des Alten und Neuen Testaments, dass Gott immer dafür gewesen ist, dass es ein Mann und eine Frau war. Es gibt sehr viele Beispiele davon, wo Gott es zugelassen hat, dass die Menschen die Polygamie ausgeübt haben. Aber es gibt keinen Text, der uns sagt, dass Gott dieses begutachtet hat, mit der Ausnahme der Levirats-Ehe, die wir dann kurz analysiert haben. Das ist, was wir in der Bibel über die Polygamie finden. Es ist nicht ein Thema, das uns jetzt aus die Bahn werfen sollte oder an dem wir uns jetzt viel aufhängen sollten. Es ist ein Thema, das präsent ist, aber es ist jetzt kein Konflikt, wo wir sagen, Gott hat es angeordnet, aber Gott spricht auch dagegen. Wir sehen, dass die Menschen diesen Weg eingeschlagen haben, weil wir gefallene Menschen sind, weil wir selbst verliebte und selbstorientierte, egozentristische Menschen sind. Und mit diesen arbeitet Gott. Das ist eine gute Botschaft auch. Denn obwohl wir diese Fehler in der Bibel finden oder diese Personen, diese fehlhaften Personen finden, sehen wir auch, dass Gott mit Gnade mit diesen umgeht, in Gnade mit diesen arbeitet. Und das will Gott auch mit uns tun. Denn vieles, was wir heutzutage tun, ist auch nicht biblisch korrekt. Vieles, was wir heutzutage ausleben, ist auch nicht gottgefällig. Und dennoch will Gott mit uns arbeiten, denn er weiß ganz genau, was es heißt, ein Mensch zu sein. Er weiß ganz genau, welches die Versuchungen sind, denen wir ausgesetzt sind. Und er weiß auch ganz genau, wie schwierig es für einen gefallenen Menschen ist, ihm gehorsam zu sein in allem, was sein Wort von uns verlangt. Bis hierhin mal die Ausgabe für heute. Ich möchte mich bedanken, dass du eingeschaltet hast, Interesse für das Thema aufwiesst und dran geblieben bist. Und ich erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.